fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Barfußschuh und Hightech-Fuß. Heute mal wieder mit einer schönen Folge über ein neues Paar Barfußschuhe. Ich freue mich da über einen Gast. Mein Name übrigens Alexander Tock. Ich bin euer Coach für Fußgesundheit und mein heutiger Gast ist Gründer und Inhaber von DocHammer. Und wer sich fragt, wo der Markenname herkommt, dem wird es vielleicht gleich schon klar, wenn ich ihn begrüße. Hallo an Maximilian Hundhammer.
Danke, Alex, für die Begrüßung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, du hast im Endeffekt ja schon mehr oder weniger den Markennamen gelüftet. So. Also in einem kreativen Moment am ERG haben wir überlegt, wie heißt denn diese Firma, beziehungsweise habe ich mir das so überlegt. Und dann in dem kreativen Stil ist quasi aus Hundhammer der Markenname DocHammer entstanden.
Ja. Öfter mal was Neues. Du sagtest aber gerade wir. Also du bist nicht ganz alleine auf die Idee gekommen. War das jetzt ein Trunkenheitsmoment mit Kumpels oder hast du einen Partner? Wie sieht das bei dir aus oder bei euch?
Berechtigte Frage, genau. Also wir sind zu zweit, der Matthias Drechselmeier und ich sind quasi die Geschäftsführer und Gründer von DocHammer. Mhm. Ein bisschen vorgespult, bevor ich mich diesem Thema Schuhe gewidmet habe, habe ich nach dem Abi in einem Wollladen Nähen, Stricken, Häkeln gelernt.
Oh, gut.
Das war dann ja so die spannende Zeit mit Maiboshi, Hettnert und Co., ja, wo jeder gestrickt und gehäkelt hat. Und so habe ich tatsächlich auch angefangen. Ja, ich habe am Anfang Mützen gehäkelt und dann haben wir die auf Märkten verkauft. Mhm. Da saß ich auch das ein oder andere Mal wirklich tatsächlich in der Uni-Vorlesung und habe da gehäkelt. Ich habe mich auch an etwas skurrileren Häkelprojekten angetan, zum Beispiel ein gehäkelter Bikini mit Laufmasche. Nee, Schmarrn, also ohne Laufmasche, aber weniger wassertauglich. Aber wir haben da so ein paar Dinge ausprobiert und ja. Haben das verkauft, haben aber dann schnell gemerkt, boah, wenn ich dir jetzt, Alex, das Häkeln beibringen, dann kannst du in 2 Stunden sitzt du da und machst deine eigene Mütze so. Ja. Und zu dem Zeitpunkt kam auch der Matthias, mit dem ich früher mal Hockey gespielt habe. Der war davor in Australien, kam er wieder zurück und hat das eben so mitverfolgt, hat mir beim Verkauf geholfen und hat gesagt, hey du, warum machen wir eigentlich nicht irgendwas, was wir selber so nutzen können? Mhm. Und selber so nutzen können, meine
ich. Doch bloß der Häkel-Bikini hätte euch nicht gestanden.
ja, natürlich kann man so ja, ich sag mal so, das Holz vor der Hütte fehlt uns ein bisschen. Aber wir sind dann lieber bei dem geblieben, so Schuster, bleib bei deinem Leisten. Und zwar haben wir dann einen Outdoor-Flip-Flop entwickelt, weil wir selber sehr viel im Berg unterwegs sind und halt immer die Idee hatten oder dieses Gefühl, selber erlebst du das, so ein Freiheitsgefühl. Du bist im Berg, du siehst die Landschaft, du hast ein total geiles Gefühl, so. Mhm. Aber die Füße stecken die ganze Zeit in geschlossenen Schuhen. So, und immer in so einem festen Wanderschuh und ach, super nervig. Und gerade auch beim Klettern, du hast dann den Kletterschuh an, möchtest wieder in den normalen wechseln, dann weißt du selber, Kletterschuh trägst du 2 Nummern zu klein, weil jeder sagt, mehr Vorspannung und hier und da. Anderes Thema, können wir auch noch diskutieren. Auf jeden Fall haben wir dann so einen Outdoor-Flip-Flop entwickelt und jetzt natürlich die berechtigte Frage, was stellt man sich unter einem Outdoor-Flip-Flop vor? Mhm. Das ist im Endeffekt wie ein normaler Zehentrenner. Allerdings haben wir dann mit einer Vibram-Sohle gearbeitet, mit einer recycelten, einfach damit man auch den Halt im Gelände hat. Mhm. Wir haben die Materialien sehr alternativ, würde ich mal sagen, ausgesucht. Also da lief es eher so, der Kunde ist zu uns gekommen, hat gesagt, du Maximilian, Matthias, ich hätte gern als Obermaterial eine Yogamatte, dann hätte ich gerne eine Karabinerschlaufe. Dann hätte ich gern irgendwie noch einen Mastkrug oder einen Hirschen in den Riemen gesteckt. ich hätte gern vielleicht auch irgendwie noch ein gepunktetes Futterstoff in dem Riemen drin. Und so wurde dann der Schuh customized nach Kundenwunsch in eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung gefertigt.
Okay, das war sozusagen schon die Geburtsstunde, also Dockhammer war die Geburtsstunde des Flipflops oder war der Flipflop noch vor Dockhammer?
Der war tatsächlich eigentlich die ersten, also unser Logo hatte tatsächlich am Anfang eine Mütze, so. Die Geburtsstunde war tatsächlich schon diese Mützenidee und wurde dann, wie soll ich sagen, vom Kopf zum Fuß getragen, ja.
Okay. Genau. Auch nicht schlecht. So, und diese, aber also ich habe ja gesehen, ihr habt noch Flipflops. Sind das immer noch eure Grundidee von Outdoor-Flipflop, die ihr da verkauft?
Unter anderem. Also wir haben dann in Rosenheim wirklich, man muss sich's vorstellen, wir hatten ja keine Ahnung. Matthias, noch ich, wie baut man so Schuhe? Wir sind ja eher so wie die Jungfrau Maria zu den Schuhen gekommen. Mhm. Und haben an so einer Biergarnitur angefangen, mit einer Messerschleifmaschine diese Schuhe in der Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Rosenheim zu bauen. So. Weil wir gesagt haben, boah, wir wollen einen Partner, der uns bei der Produktion hilft, weil wir das eben nicht selber machen können, komplett. Das haben wir einfach bei den Mützen schon gelernt. Sonst sitzt du nur da und produzierst, aber kannst kein Marketing machen, kannst keine Märkte besuchen und so. Und das hat sich dann innerhalb von, ich sag mal so 1,5, 2 Jahren relativ stark ausgebaut. Also von der Biergarnitur hatten wir dann dort wirklich so 5, 6 Leute, die eigentlich für uns in unserem Auftrag dann dort Schuhe gebaut haben, von Sohlen anschleifen, übernähen, Materialien ausstanzen, verkleben, verpacken. Also die waren komplett involviert. Genau. Und dann war es eigentlich so, das war so ein bisschen die Corona-Zeit auch, dass uns quasi dann untersagt wurde, dass wir in diese Werkstatt kommen als Externe. Ja. Und wir hatten ja auch so eine Idee, wir hatten so ein Dockhammer Testcenter in dieser Einrichtung für Menschen mit Behinderung, wo die Kunden hingekommen sind und die Menschen mit Behinderung dann auch diese Kunden beraten haben. Also wir hatten quasi so Materialringe, kann man sich das vorstellen, einen für die Riemenmaterialien, einen für die Obermaterialien, einen für die Sohlen, einen für die Zehenstege. Und so hat man dann nach und nach seinen Schuh selber zusammengebastelt.
Ah.
Genau, und das ist aber leider dann alles ziemlich eingestampft worden so. Und parallel kam bei uns das Thema dazu, dass der Handel auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hey, Jungs, das ist cool, was ihr macht. Wir hätten gern auch diese Flipflops bei uns. Mhm. Und nach diesen Telefonaten hatten wir so 2, 3 von Händlern in relativ kurzen Zeitabständen, saßen der Matthias dann und ich dann mal so da, so in die Hände geklatscht, so geil, nächster Step, Handel ist da. Und dann wurde uns aber eigentlich bewusst, dass wir das in der Einrichtung für Menschen mit Behinderung gar nicht umsetzen wollen und auch können, weil da war immer der Inklusionsgedanke im Vordergrund, auch nicht die Massenproduktion. Und so haben wir uns im Endeffekt dann die Produktion in Portugal gesucht, eine familiengeführte Produktion, Schäfer heißt die, mit der wir zusammenarbeiten. Und da werden unter anderem jetzt auch immer noch die Flipflops produziert, auch so, um deine Frage da von vorhin zu beantworten, ja, immer noch mit diesem Outdoor-Gedanken. Parallel haben wir inzwischen aber auch diese Produktion in Rosenheim wieder aufgebaut und arbeiten hier immer noch mit der Einrichtung für Menschen mit Behinderung zusammen.
Das ist cool, das finde ich wirklich super, dass man nicht nur lokal bleibt, sondern auch dann so einen Inklusionsgedanken, wenn man ihn einmal angefasst hat, auch nicht ganz loslässt. Das finde ich schon mal richtig, richtig cool. Ich würde jetzt aber noch einen halben Schritt zurück kurz gehen. Du hast gerade gesagt, du hast so in einer Vorlesung gesessen. Was hast du oder was habt ihr denn ursprünglich mal studiert oder gelernt?
Also Matthias war in Rosenheim, hat da Gesundheitsmanagement studiert. Und ich habe in München Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Also so ganz ab von Schuhen, genau. Aber das war eigentlich so der Anfang.
Ja.
Und währenddessen also, auch Dockhammer entstanden so, ja.
Ja, also ich sag mal, ganz ab von Schuhen, ja, jein. Zumindest hast du ja schon mal die Idee, wie du dann das Wirtschaftliche im Background schön rumkriegst und hinkriegst. Und ja, das Thema Gesundheitsmanagement?
Ja.
Von ihm? Passt zu Barfußschuhen eigentlich auch wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Aber Jetzt gehen wir direkt an die Quizfrage. Der Flipflop war der erste Schuh, war der Barfußschuh der zweite?
Nee, wir haben viel, auf, ich muss ganz klar sagen, nein. Unsere Idee war eigentlich dieser Outdoor-Flipflop und immer dieser Gedanke, wir setzen auf Naturmaterialien. Und was dann durch Portugal eigentlich dazu kam, war das Thema Kork. Als wir dort dann zum ersten Mal in der Produktion waren, haben wir gemerkt, hey, die sammeln ja hier Kork und da wird Weinkork irgendwie wieder recycelt und verarbeitet. Und dann war so unsere Idee, ja, warum nehmen wir das nicht eigentlich auch für unsere Flipflops her, sozusagen? Und von dem Punkt an haben wir dann eigentlich angefangen, erstmal einen Outdoor-Schuh zu entwickeln. Also ganz ab von dem Barfußgedanken mit flexibler Sohle oder sonst was, ging es uns einfach darum, einen möglichst nachhaltigen Wanderschuh zu entwickeln. Da haben wir den ersten auch, der war wirklich zu 60% aus Kork, von der Sohle, Dämpfung. Da haben wir auch schon, muss man sagen, Lehrgeld gezahlt, weil wir gemerkt haben, okay, der Kork an manchen Stellen klappt einfach nicht. Wer schon mal so einen Weinkorken gebogen hat, merkt, dass er irgendwann bricht. So diese Erfahrung haben wir auch auf des Schuhs willen machen müssen dürfen. Genau, und dann ging es eigentlich so weiter, dass wir auch einen Sneaker gemacht haben. Und jetzt deine Frage, Barfußschuhe. Ich habe den ersten, mein erstes Barfußschuhmuster ist jetzt so knapp gut 2 Jahre her. Also das war Januar 20, was haben wir jetzt, 26, 2024. Und die Idee ist eigentlich mehr deswegen entstanden, weil Kunden von uns auf uns zugekommen sind, gesagt haben, hey, Jungs, ihr habt eigentlich so coole Naturmaterialien. Neben dem Kork erzähle ich dann gleich noch, was wir sonst noch haben, aber warum macht ihr denn keine Barfußschuhe? Und ich muss ehrlich sagen, für mich hatten die Barfußschuhe immer so ein bisschen so einen Öko-Touch, sage ich mal, ja, wo ich mir dachte, ja, Barfußschuh. Ich habe mich einfach damit nicht so auseinandergesetzt. Dann habe ich den ersten Barfußschuh, das war noch der aus so einer portugiesischen Urmerino-Wolle mit Naturkautschuksohle. Das war so eigentlich unser erster Einstieg. Und da habe ich auch gleich ja, ich würde schon sagen, einen Fehler gemacht. Ich habe diesen Barfußschuh angezogen und habe den 24/7 getragen und habe mich dann echt so, du lachst jetzt, ja, du wirst mal
Der
wissen, was ich meine.
klassische Kardinalsfehler. Es macht ihn
Genau.
fast jeder Zweite. Alles gut.
Genau. Ich habe mich wirklich, ich hatte dann doch irgendwie wieder so Nackenschmerzen, dann hatte ich so Wadenschmerzen, habe ich gedacht, ja, Zifix, das gibt es ja gar nicht. Und dann habe ich mich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt und habe so versucht, sage ich mal, zu verstehen, was der Barfußschuh auch mit dem Körper macht und mit dem Bewegungsapparat. Und inzwischen muss ich sagen, es fällt mir unglaublich schwer, wieder in den normalen Schuh zurückzugehen. Und ich bin jetzt voll auf Barfuß. Also bei mir ist es wirklich so, ich habe jetzt einmal da diese Barfußluft geschnuppert sozusagen. Und jetzt kann ich nicht mehr ab.
Sehr gut, geht vielen so, kann ich völlig nachvollziehen. Aber jetzt, also wir haben jetzt einen schönen groben Umriss und Abriss schon mal gekriegt. Jetzt würde ich tatsächlich noch mal versuchen, das so ein bisschen in eine Linie zu bringen, weil wir doch ein bisschen gehoppelt sind. Wann hast du angefangen? Also Studium ist bei dir wann gewesen ungefähr? So zeitliche Einordnung? Wie lange ist das jetzt her dann?
2016 war ich mit dem Studium fertig.
Also hast du vor 10, 11 Jahren hast du häkelnd da gesessen?
Genau.
Dann kam wann die Flipflop-Idee auf? Kurz nach oder schon im Studium?
Die kam schon parallel auf.
Die kam parallel. Also ich sag mal so, seit roundabout 11 Jahren wachst ihr in euer Sortiment hinein, so könnte man es so ein bisschen sagen. Ja, also, wenn ich es richtig verstanden habe, Studium parallel schon. Ich sage jetzt mal, selbstständig gemacht als Mützenhäkler und
Genau,
Bikinihäkler,
am Rande.
am Rande, okay. Und dann direkt eigentlich in das Schuhthema eingeschoben, ich sage jetzt mal so ein bisschen aus eigenem Bedarf, könnte man so übersetzen.
Ja, würde ich so sagen, ja.
Ja, ne, aus eigenem Bedarf. Es gab noch nicht das, was ihr haben wolltet, also habt das selber gebaut. Also tatsächlich eine relativ klassische Gründerstory, nicht nur bei Barfußschuhen oder bei Schuhen grundsätzlich, sondern bei allem, ne? Es gab etwas nicht, was man haben wollte, Ja, dann produziere ich es halt selber. Und wenn es Leute cool finden, produziere ich es halt in einer größeren Menge. So ungefähr könnte man es ja dann auch zusammenfassen. Und dann seid ihr von Step by Step. Aber jetzt, was mich direkt interessieren würde, also ihr habt ja sicher mit Mützenhäkeln nicht so viel Geld verdient, dass ihr gesagt habt, ach, ich stampfe jetzt mal in Portugal eine Schuhproduktion aus dem Stand auf. Nimm uns da vielleicht mal ganz kurz mit, wie lange ist das gewachsen, wie lange hat das gebraucht, wie steinig war der Weg in die Richtung?
Das ist eine spannende Frage, ja. Also natürlich am Anfang war das einfach Spaß. So während dem Studium, alle die in dieser Lebensphase oder die hat ja jeder von uns mal durchgemacht. Man kommt ja mit oder erstaunlich im Rückblick erstaunlich wenig Geld und allem drumherum zurecht so und meistert seinen Alltag. Von daher war das für uns natürlich, wir haben nicht von dem Mützenthema gelebt. So, das war
Ja.
einfach for fun. Das lief so nebenbei. Und ja, wir hatten noch, der Matthias hat in der Bar gearbeitet, ich habe viel als Bike-Guide gearbeitet, nebenbei noch. Also das waren eigentlich so unsere Einnahmequellen und dieses Schuh- oder Mützenthema war wirklich, lief einfach neben diesem Thema mit. Und dann war es tatsächlich so, also oder andersrum jetzt mal, wann wirklich Dorkheimer für uns zum Hauptberuf wurde, war eigentlich vor 5 Jahren so in dem Dreh, dass wir auch sagen, okay, hey, jetzt können wir langsam davon leben, es entwickelt sich, das hat schon lang gedauert, dieser Weg. Und wie du sagst, wir hatten ja die Idee einfach mal so mit dem Outdoor-Flip-Flop, dann hat sich das weiterentwickelt. Also es war auch nie so konkret, wir machen jetzt zum Beispiel einen Barfuß-Wanderschuh oder wir machen einen normalen Wanderschuh oder einen Sneaker. Sondern wir waren einfach, haben unseren Weg verfolgt, waren immer offen, links, rechts, die Möglichkeiten mitzunehmen. Und so hat sich eigentlich das tatsächlich nach und nach entwickelt. Weil du das Thema Finanzierung angesprochen hattest, wir haben dann auch eine Crowdfunding-Kampagne, also insgesamt hatten wir 3 Crowdfunding-Kampagnen. Wir haben 2 auf Kickstarter, das ist ja eine amerikanische Plattform, durchgeführt. Wir haben auch eine bei Startnext, das ist eine deutsche Crowdfunding-Plattform, durchgeführt. Im Nachgang betrachtet hat uns diese Crowdfunding-Plattformen natürlich mehr Marketing gebracht wie wirklich Kapital. Weil ja die Leute das ist ja immer so ein bisschen der Trugschluss bei dem Crowdfunding, ich sammle unglaublich viel Geld ein, das ich dann quasi zur Verfügung habe. Ja, jein, würde ich sagen. Weil die Leute wollen ja auch alle einen Benefit dafür haben. Und sie wollen natürlich dann den Schuh, wenn man jetzt bei einem Schuh bleibt, auch nicht zum regulären Preis kaufen, weil dann müssten sie nicht Crowdfunding unterstützen, sondern die kaufen natürlich zu irgendwelchen günstigeren Konditionen ein oder mit irgendwelchen Goodies. Und da war auch so ein bisschen der Aha-Effekt für uns, wenn du das mit Kickstarter machst, dass du auf einmal anfängst, Schuhe nach Singapur, Australien oder sonst wohin zu schicken. Und dass dann natürlich die Versandkosten extrem zu Buche schlagen bei dem Ganzen. Nichtsdestotrotz hat uns das so weit gebracht, dass wir halt mal so in die ersten Schuhleisten investieren konnten, mal die ersten Stanzwerkzeuge und so weiter. Genau, also das war schon so ein Weg, der einfach gebraucht hat mit der Zeit. Dann haben wir auch über die Bank weiterfinanziert, dass man halt sagt, okay, wir arbeiten mit einem Konkurrent. Die Lieferungen, die im Endeffekt kommen, können wir mal über den Konkurrent zumindest vorfinanzieren und schauen dann, dass im Nachgang wir natürlich von den Händlern, die wir so nach und nach aufgebaut haben, das Geld wieder reinbekommen, um einfach einen positiven Cashflow zu entwickeln.
Quasi von der Pike an, von klein nach groß, langsam hochgearbeitet, könnte man so ein bisschen sagen. Immer wieder hier ein Pickelchen und da ein Pickelchen dazu gehackt, bis man dann endlich das Loch im Stein hatte, das man brauchte, um weiterzukommen. Du hattest vorhin mal das Thema Kletterschuh so ein bisschen angesprochen. Und Berge, man sieht, um jetzt schon ein bisschen vorzugreifen, wieder, euer Design ist sehr stark so an Outdoor, an Berge, an Natur. auch an Kletterschuh tatsächlich so ein bisschen angelehnt. War das schon immer so eure DNA? Viel draußen unterwegs, viel am Berg, viel klettern. War das so euer Ding, weshalb dann auch zeitnah ein Wanderschuh tatsächlich bei euch erstmal in die Überlegung kam?
Ja, tatsächlich schon. Also wir sind ja, wurde ja noch gar nicht erwähnt, wir sitzen ja in Rosenheim, das ist zwischen München
Hast
und
du nur zwei,
Salzburg.
drei Mal bisher erwähnt, dass du in Rosenheim bist?
Okay, passt. Da habe ich es jetzt nochmal erwähnt. Für alle, die jetzt noch nicht aufgepasst haben, wir sitzen in Rosenheim. Also zwischen München und Salzburg, wir sind ja hier relativ nah an der österreichischen Grenze, so Voralpenland. Und natürlich verbringt man da, oder was heißt natürlich, wir haben sehr viel oder verbringen immer noch sehr viel Zeit in den Bergen. Von daher war natürlich der Gedanke für uns immer, lass uns was machen, was wir brauchen und wo brauchen wir es halt in den Bergen, in der Natur. Und deswegen ist auch so dieser Wanderschuh entstanden.
Das Thema Naturmaterialien hast du ja schon angesprochen. Ihr seid mit dem Kork dann in Portugal gekommen. Ihr habt Recyclingmaterialien, hast du angesprochen, schon bei den Flipflops vorher verwendet. Und ich sag mal, wenn man euer Sortiment sich anschaut, zieht sich halt auch so durch. Ihr habt viel Recycling, ihr habt Nachhaltigkeitsthemen, ihr habt Naturmaterialien, Wolle vor allem viel drin. Kann man das als die DNA von Doc Hammer bezeichnen? Natur, nachhaltig, outdoor-affin?
Ja, würde ich so unterstreichen. Also uns geht es ja viel darum, die Schuhe mit einem möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck zu produzieren. Deswegen ist ja auch unsere Produktionsphilosophie, wir bleiben in Europa. Wir schauen, dass wir kurze Transportwege haben zwischen Lieferanten und der Produktion. Man muss auch, das kann ich auch vorweggreifen, bei manchen Dingen kommt man nicht drum rum, dass man die außerhalb Europas bezieht, weil es einfach keine Quellen mehr gibt. Gerade so ein namhafter Sohlenhersteller für Outdoor-Sohlen ist da so ein spezieller Kandidat. Wir haben ja immer versucht,
Du
die
darfst den
Lieferanten
Namen
auch zu.
offen ansprechen.
Darf
Es steht
man
groß auf der
ansprechen?
Sohle drauf.
Es steht auf der Sohle drauf, du hast recht. Also, tatsächlich ist es da. Wir haben bei Vibram damals angefragt, hey, zum Beispiel, wo kriegt ihr denn den Gummi für unsere Sohlen her? Ja, da kommt dann so eine schöne Antwort, naja, wir haben weltweit unsere Bezugsquellen. So, setzt mal einen Haken dahinter, danke für nichts. Ja, die Frage hätte ich mir sparen können, weil die Antwort ist so schwammig, dass ich unseren Kunden nicht sagen kann, der Gummi kommt von, was weiß ich Gott woher. So. Also, das ist natürlich ein Punkt, was wir eben, du hast jetzt gerade so die Materialien ein bisschen aufgezählt. Also Kork ist eins unserer Kernmaterialien. An alle, die jetzt viel Wein trinken und zuhören, schmeißt die Weinkorken nicht weg. Wir können die wieder zu Schuhen verarbeiten oder zu Teilen von Schuhen verarbeiten. Wir haben tatsächlich letztes Jahr, so 2025, knapp 5 Tonnen Weinkorken recycelt. Ja,
Okay. Wo sollen wir sie
also
hinschicken lassen von unseren Zuhörern?
ja, einfach zu uns, genau, auf der Webseite schauen, Dockhammer und unsere Adresse schicken. Wir haben ja
Okay.
eine Sammelstelle für die Korken. Es sind insgesamt in Deutschland haben wir so 100 Sammelstellen. Das sind jetzt unsere Fachhändler, das sind aber auch Unverpacktläden, das sind Restaurants, das sind irgendwie Weinhandlungen. Und da nehmen wir eben diese Weinkorken, die werden in Portugal geschreddert zu einem Granulat und dann machen wir beispielsweise die Innensohlen für unsere Barfußschuhe daraus.
Da habt ihr aber schon richtig Netzwerkarbeit noch haben müssen, um dann ja also über die Schuhhändler hinaus dann noch überall euch sowas ranzuholen. Da habt ihr ja kräftig auch Werbetrommeln rühren müssen für,
Ja,
oder?
Wein bestellt meinst du, oder?
Ach, ja, oder so. Ja, aber
Ja.
also das finde ich, das ist, sowas unterschätzt man, diese Netzwerkarbeit, diese Leute, ich sage jetzt mal, anrufen immer, ich brauche demnächst Weinkorken, kannst du die für mich sammeln und schicken, ne? So, jetzt mal ganz platt gesagt, das ist eine Menge Arbeit. Oder wie habt ihr die Leute dazu bekommen, für euch Weinkorken zu sammeln an Sammelstationen?
Ja, tatsächlich, es war oder es ist immer noch viel Netzwerkarbeit, ja, dass man fragt, hey, wollt ihr nicht eine Box aufstellen, sammelt ihr nicht? Inzwischen ist es so ein bisschen ein Selbstläufer geworden tatsächlich, weil wir bei vielen oder viele, die Weinkorken bringen, sagen so, oh, Ich habe so einen schönen Glasballon Wein, der ist aber randvoll gefüllt mit Korken. Ich sammle die seit 3 Jahren, ich weiß gar nicht, wohin damit. Oder wir haben das Haus von der Oma aufgeräumt, die hat total viel Weinkorken gesammelt, wohin damit. Also da liegen, glaube ich, schon noch viele Weinkorken in den Kellern und Schränken unserer Zuhörer hier, vielleicht auch. Genau, also von daher hat sich das dann so nach und nach ergeben und es sind tatsächlich auch Wertstoffhöfe oder Gemeinden dann dazugekommen, die dann im Rathaus diese Sammelboxen aufgestellt haben und die haben uns dann jede Woche irgendwie 10, 15 Kilo Weinkorken geschickt. Also es ist beachtlich, was dann doch zusammengekommen ist tatsächlich an Menge.
Ja, klasse. Also ich sag, gut, jetzt man muss natürlich, es kommt euch zugute, dass das Thema Recycling und Nachhaltigkeit auch so ein bisschen den Zahn der Zeit ja auch trifft, ne? Und ich fand es irgendwie ganz witzig, also ich meine es jetzt wirklich nicht böse, sondern du sagtest gerade, ja, Barfußschuhe waren für dich so Öko-Latschen. Und trotzdem ist gerade das Thema Ökologie bei euch das absolute Kernthema. Also selbst die Nicht-Barfußschuhe bei euch sind dann ja so despektierlich genannt Ökolatschen. Finde ich irgendwie dann lustig, dass man das so, ne, aber wie gesagt, im Positiven gemeint, weil ökologische Produktion soweit möglich mit Ökotextilien, Ökomaterialien. Textilien komme ich jetzt auch zu. Den Kork haben wir jetzt, den ihr in der Sohle verbaut, in der Innensohle verbaut. Aber ihr habt ja nicht nur Kork. Also Kork-Oberschuh wäre vielleicht ein bisschen schwierig. Da habt ihr unter anderem Wollmaterial.
Genau, also Wolle ist so das zweite Material, das einfach bei uns in sehr, sehr vielen Modellen drin ist. Wir haben auch da eben das Thema, wir nehmen nur Wolle, die heimisch ist, also von Landschaftspflegeschafen. Mhm. Und wir verarbeiten auch nur Wollloden. Ja. Also
das musst du kurz erklären.
Also einmal muss man sich so überlegen, man kann natürlich, wenn man jetzt Wolle der heimischen Schafe nimmt, ja, da werden wir auch immer gefragt, kann ich Wollschuhe noch im Sommer tragen? Wie sind Wollschuhe bei Nässe? Wie reagiert das Material? Mhm. Also da vielleicht angefangen. Man muss sich bei der Wolle immer so ein bisschen die Frage stellen, von welcher Schafrasse kommt die Wolle? Ja? Mhm. Zum Beispiel, wir arbeiten mit dem portugiesischen Urmerino-Schaf zusammen. Das ist ein Landschaftspflegeschaf. Das wird dort in Portugal im Endeffekt gehalten und sorgt gegen die Verbuschung in den Korkeichenwäldern. So, also mhm. das läuft zwischen den Korkeichen rum, frisst da die Büsche, das Gras weg, was natürlich super ist, weil sich dann, wenn ein Brand ausbrechen sollte, nicht so schnell verbreitet. Ah, ja. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel Landschaftspflegeschafe in den Alpen. Wir haben jetzt auch so ein Projekt mit dem Steinschaf gemacht. Mhm. Das ist einfach, wird gehalten, damit gegen die Verbuschung von Almwiesen zum Beispiel. Ah. Weil man da einfach nicht hinkommt mit irgendwelchen Geräten, um diese Wiesen zu mähen, gegen die Verbuschung anzukämpfen. Und das andere ist ein norddeutsches Schaf. So. Mhm. Auch ein Landschaftspflegeschaf. Und da muss man sich immer die Frage stellen, wenn ich jetzt einen Schuh habe, der beispielsweise aus der portugiesischen Urmerino-Wolle ist, dann kann ich den auch ohne Probleme im Sommer tragen. Weil dieses Merino-Schaf steht auch in Portugal bei 40 Grad draußen und schwitzt nicht, friert nicht, sonst was. Ja. Da hat man vielleicht irgendwie Mittel, weiß ich jetzt nicht, aber sagen wir mal, Mittel hat man irgendwie in Portugal wahrscheinlich seine 15, 16 Grad oder sowas. Ja. Dann in Norddeutschland habe ich vielleicht da 5 Grad weniger. Das heißt, das Wollhaar ist ein bisschen fester, stabiler. Mhm. Und in dem Fall natürlich ist auch der Schuh ein bisschen wärmer, ein bisschen robuster, ein bisschen wasserabweisender. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für das alpine Steinschaf. Also mega spannend, wie eigentlich die Herkunft des Schafes die Wolle und die Schuheigenschaften beeinflusst.
Ja. Jetzt sagtest du gerade, ihr Wollloden. Was sind Wollloden?
Genau, also Wollloden, man kann Wolle auf unterschiedliche Art verarbeiten. Entweder man spinnt quasi ein Garn aus der Wolle, also einen Faden muss man sich vorstellen, und der wird dann mit Kett und Schuss verwebt, im Endeffekt wie verstrickt. Ja. Und dieses Strickmaterial, sage ich jetzt mal ganz banal, wird dann noch gewalkt. Also das wird ein extrem festes Material, das auch sehr zug- und reißfest ist. Also man hat ja zum Beispiel früher nur Wolllodenjacken getragen oder auch in den Alpinen, die ersten alpinen Bergtouren wurden alle mit Wolllodenjacken bestiegen, so die großen Berge. Okay. Weil natürlich einfach die Wolle ist wasserabweisend, temperaturregulierend, die ist antibakteriell, die hat einfach sehr viele schöne Eigenschaften. Die andere Möglichkeit, was nicht so eine hohe Güteklasse ist, Wolle zu verarbeiten, ist, dass man einen Filz herstellt. Da muss man sich im Endeffekt vorstellen, wie wenn man selber sich Dreadlocks macht. So, man nimmt eine Häkelnadel und geht ganz oft durch die Haare durch und irgendwann verfilzen die. Dann entsteht so ein Filz. Aber der ist natürlich nicht so reißfest und so strapazierfähig wie ein Loden. Ja?
Ja.
Und was bei uns noch dazu kommt, ist, wir nehmen immer eine ungefährte Schafwolle. Das heißt, es kann sein, dass eine Charge der Schuhe hat ein bisschen einen anderen Farbton wie die nächste Charge, weil wir natürlich nicht immer 100% die gleiche Farbmischung der Rohwolle bekommen. Also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und vielleicht, ich kann es ein bisschen praktisch auch erklären an dem Beispiel mit unserer Steinschafwolle. Ich habe letztes Jahr zwei Steinschäfer kennengelernt, zwei Steinschafzüchter.
Ja.
Die Gisela und den Bernhard, die leben hier bei uns in dem in Berchtesgaden, also so Richtung Salzburg. Und die haben diese Steinschaf und haben immer gesagt, hey, Maximilian, pass auf, wir wissen nicht, was wir mit unserer Wolle machen sollen. Im Endeffekt landet die als Gartendünger in Hochbeeten oder tatsächlich am Wertstoffhof.
Das ist ja schade, ja.
Ja, also wenn man eigentlich überlegt, dass es so ein schönes Material ist.
Ja.
Und dann war ich bei dieser Wollsammlung dabei und von dieser Wollsammlung bin ich heimgefahren mit 700 Kilo Rohwolle.
Oh.
Und 700 Kilo Rohwolle, dass man so eine Idee hat, sind so 5 riesen Big Packs voll mit Wolle.
Das ist eine Menge, ja. Und dann stand diese
Wolle bei uns im Lager, es hat mega geschafelt, alle so, oh, hier schafelt es ja bei euch im Lager und so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wir müssen da jetzt einen Loden draus machen für die Schuhe. Und dann war es tatsächlich so, du findest in Deutschland keinen mehr, der dir die Wolle wäscht. Weil wenn du in eine Schafwolle, wenn die ungewaschen ist, die hat so 30%, 35% Lanolin, das ist dieses Wollfett, von dem jeder spricht.
Mhm.
Und wenn der Wollfettanteil so hoch ist, dann kannst du kein Garn spinnen, weil die ganzen Maschinen im Endeffekt zusetzen.
Ah ja, okay.
Also verfetten. Mhm. Und dann wurde diese Wolle gewaschen, dann haben wir in Nordbayern quasi ein Garn gesponnen und dann unseren eigenen Loden gewebt sozusagen. Und jetzt haben wir den eigenen Schuh mit Steinschafloden bei uns im Sortiment. Stark. Also das ist so ein bisschen eben dieser Weg auch, dass wir Materialien suchen. Und ja, jetzt komme ich auf deine Aussage zurück. Ihr macht ja, Barfußschuhe sind öko und eigentlich machen wir ja schon so den Öko-Barfußschuh vielleicht, ja, mit Naturmaterialien. Aber uns ist halt extrem wichtig, dass wir einfach sagen können, hey, wo kommt jetzt die Wolle her? Wo kommt der Kork her? Dass man auch Materialien nimmt, die halt nicht der Standard in der Schuhbranche sind. So, keiner denkt erstmal an Loden. Und natürlich, wir brauchen nicht reden, es ist viel leichter, ich nehme irgendwie von einem Lieferanten Rollenware und gebe die der Produktion und die schneidet sich runter und stanzt aus, was sie braucht, wie wenn ich natürlich hergehe und sage, hier, schaut mal, hier habe ich einen Steinschafloden, den muss man aber so und so verarbeiten. So, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, ja, aber
ja. Das
hat für uns so ein bisschen den Reiz auch natürlich.
Also erstmal finde ich schon mal sehr beeindruckend, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja keins dieser Schafe gezüchtet oder im Einsatz als Wollgeber, sondern eigentlich ist die Wolle im Endeffekt ein Abfallprodukt, das ihr verwertet. Also jetzt ein bisschen despektierlich genannt. Ne? Also dass ein Schaf Wolle produziert, ist nun mal in seiner Natur, aber es ist nicht dafür gezüchtet und deswegen auch nicht überzüchtet für die Wollproduktion. Ist ja ganz oft so bei Wollschafen, dass sie dann überzüchtet werden, komplett wie so ein riesen Wollknäuel halt auch rumlaufen. Bei euch sind die Schafe eigentlich für einen anderen Einsatzzweck und ihr nehmt jetzt die Wolle ab, damit sie eben auch nicht einfach verfällt oder entfällt. So habe ich das richtig verstanden.
Ja, genau. So ist es im Endeffekt. Also
ja.
Wir, Also ja, eigentlich genauso. Die Schafe, die haben einen anderen Zweck und das Nebenprodukt ist im Endeffekt die Wolle
Ja.
sozusagen. Und deswegen finde ich so schade, dass eigentlich viel Wolle ja gerade in Neuseeland oder aus Neuseeland kommt, aus Australien von uns importiert wird nach Deutschland, um da verarbeitet zu werden. Weil, und das war mir nicht so bewusst, die heimischen Schäfer haben extreme Probleme, dass ihre Wolle irgendwie einen Abnehmer findet. So. Also
Ja.
eigentlich müsste man viel mehr aus diesem Rohmaterial machen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zukunftsgeist. Ich meine, man sieht ja, was in der Weltgeschichte gerade los ist. Ja, so alle Abhängigkeiten, die weit weg sind, sind immer mit einem Fragezeichen versehen. Kriege ich morgen noch meine Sohlen? Kriege ich morgen noch die Materialien? Kriege
Ja.
ich noch überhaupt meine Schuhe? So. Oder zu welchen Preisen? Ja, wenn man jetzt nur mal sagt, oh, Ölkrise, ja, auf einmal kostet der Container wieder viel mehr. So. Also,
Ja.
das ist natürlich die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist, dass man halt sagt, wenn wir hier nicht die Abnehmer vor Ort stützen und auch schauen, dass hier die Materialien abgenommen werden, ja, dann bricht natürlich das Angebot auch in Deutschland zusammen, mehr und mehr, ja,
Ja.
weil natürlich keiner mehr Lust hat.
Logisch, ja. Also von daher finde ich gerade diese Kombination aus Barfußschuhen und euren Materialien, das passt so dermaßen zusammen. Das passt so wie die Faust aufs Auge. Und weil es ist einfach auch so, dass die meisten Menschen, die Barfußschuhe tragen, sich nicht nur mit ihrer eigenen körperlichen Gesundheit auseinandersetzen oder auch tatsächlich mit der Gesundheit ihrer Kinder. Ganz viele Leute kommen ja zum Barfußschuh über ihre Kinder, sondern dann eben halt auch gerne diese ökologischen Themen mit bedienen. Also ich finde die Kombination von Menschen mit Barfußschuhen, die dann, ich sag jetzt mal, Filzklamotten tragen, sieht man relativ oft auch, ne? So im Herbst. Und deswegen finde ich tatsächlich, es passt zusammen. Es ist irgendwie ein Match, finde ich. Und ja, vielleicht kommen wir erstmal auch dann dazu, nachdem wir jetzt ganz viel über Materialien gesprochen haben und über Wege zum Schuh, kommen wir jetzt vielleicht einfach mal zu dem Schuh. Denn ja, ich mache es ja gerne so, dass ich nicht nur einfach über eine Marke spreche, sondern auch eben über einen Schuh dieser Marke. Und netterweise hat der Maximilian mir einen Wanderschuh geschickt. Jetzt passend zur Frühjahrszeit, ja, also jetzt, wenn diese Folge erscheint, ist kurz vor Ostern, Wanderzeit. Viele Familien sind vielleicht im Wanderurlaub oder sind kurz davor. Von daher passender Schuh. Und dann sagte Maximilian zu mir, ich schicke dir mal einen Wanderschuh. Und im ersten Moment habe ich gedacht, weil ich ehrlich gesagt gar nicht so auf die Webseite geguckt habe, oh, ich gehe nicht wandern. Was will ich mit einem Wanderschuh im ersten Moment? Dann habe ich gedacht, ich bin mal so ein bisschen gespannt, was da kommt. Und dann bekam ich den Terra Rock Wool. Einen knöchelhohen Schuh, also einen Halbschuh, vielmehr, also Halbschuh, ein Halbschuh, der auch locker flockig als Sneaker durchgeht. Und das Erste, wo ich richtig, richtig überrascht war, war einfach diese hohe Flexibilität für einen Wanderschuh. Das fand ich total spannend, weil viele Barfußschuhhersteller gehen im Moment eher zu funktionsbezogenem Schuhwerk über, so nenne ich es jetzt mal. Also viele sprechen sogar mittlerweile über Funktionsschuh. Das heißt, wenn die über einen Wanderschuh sprechen, sprechen die von 8 mm und höher in der Stack-Height. Jetzt sind wir hier bei 5 mm, habe ich bei euch gelesen. Und das Ding ist flexibel. Also ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich habe wenig Schuhe in meinem Sortiment, die so hoch flexibel sind. Und das ist, glaube ich, der erste Schuh, der als Wanderschuh bezeichnet wird, der so flexibel ist wie dieser Schuh. Also ganz Wahnsinn. Also flexibler habe ich eigentlich nur die Skinners hier zu Hause. Worauf ich hinaus will, warum ein Wanderschuh, der so hoch flexibel ist? Was ist eure Idee dahinter gewesen? Warum geht ihr da gezielt so einen völlig anderen Weg?
Ja, es war ja so schon, man hatte jetzt in dem ganzen Vorthema schon so ein bisschen gemerkt, wir lieben die Berge, wir lieben die Natur. Und haben dann gesagt, komm, lass uns auch einen Barfuß-Wanderschuh machen. Und dann habe ich auch das erste Muster da bekommen. und habe den Schuh getragen und dachte mir, geil, das macht so viel Spaß, wieder in den Bergen zu sein. Ich war tatsächlich so ein bisschen gefüllt und hatte gar nicht mehr so Lust auf Berg gehen, weil wir wirklich viel, viel im Berg unterwegs sind. Und mit dem Barfuß-Wanderschuh war das für mich nochmal so ein Aha-Effekt. Das war so ein neues Erleben der Berge oder besser Erspüren der Berge. Mhm. Man tritt viel bewusster, man ist viel, viel bewusster unterwegs. So. Man schaut viel mehr, wo man hintritt, man achtet da viel mehr, man stampft nicht so. Und ich fand halt meine Gedanken auch gut. Im Endeffekt, ich möchte ja mit dem Barfuß-Wanderschuh nur einen Schutz vor äußeren Einflüssen, sei es jetzt irgendwie spitze Steine, eine Wurzel, irgendwelche Tannennadeln, vielleicht auch mal ein kleines Schneefeld, das ich noch queren muss. Und deswegen war halt der Gedanke, okay, der Schuh soll schon minimalistisch sein. Ja, wir reden ja auch von einem Minimalschuh.
Ja.
Und deswegen war schon der Ansatz, lass ihn uns so flexibel wie möglich machen, aber trotzdem den Schutz bieten. Du hast ja jetzt den Schuh getestet, Alex, und wir haben ja vorne schon explizit eine Zehenkappe aus Gummi draufgesetzt und hinten an der Ferse auch. Ja.
Ja.
Also das mal oft rennt man halt einfach trotzdem mit der Zehe mal an. So. Und dann muss die natürlich geschützt sein.
Ja. Also ich habe auch, wäre ich jetzt auch gleich drauf eingegangen, aber vom Design her, deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, oder du hattest ja selber das Thema Kletterschuhe so ein bisschen angesprochen, designmäßig ist er so ein Hybrid aus Sneaker, Wanderschuh und Kletterschuh. Also gerade diese ja etwas hochgezogene Gummikappe, die bis auf den großen Zeh drauf geht, also wirklich ja oben dann auch den großen Onkel bedeckt, das erinnert schon sehr stark, finde ich, an den Kletterschuh. Das Gesamtdesign eher so ein bisschen an den Sneaker auch, oder das Tragegefühl an den Sneaker und dann eben halt dieses Wanderschuh-Feeling durch die etwas grobere Sohle, die auch dann den entsprechenden Halt bietet. Also es ist ein toller, gelungener Hybrid, finde ich. Und kann mir vorstellen, dass der auch wirklich bei richtig Gebirgswanderung, ich habe hier keine Berge im Ruhrgebiet leider, sonst hätte ich sie gerne mal mehr getestet, aber kann mir richtig, richtig gut vorstellen, tatsächlich, ja. Gut, Hochalpin wird vielleicht schwierig, also auf dem Himalaya wird es wohl nicht klappen, aber so bei euch da im Alpenlandel, bestimmt geil.
Ja, danke erstmal für das positive Feedback, das freut mich natürlich mega zu hören. Ja. Genau, also der Einsatz ist, wie du sagst, natürlich, du kannst ihn auch bei dir tragen, du kannst ihn für einen Hundespaziergang tragen, das ist ja so die Idee einfach, dass man das macht. Und natürlich hört es irgendwann auf, wenn es hochalpin wird. Also ich sag mal, wir sind, oder ich greife ein bisschen vor, so Spoiler mal, wir werden jetzt im nächsten Herbst auch einen knöchelhohen Barfuß-Wanderschuh rausbringen, entwickeln da gerade mit Vibram unsere eigene Sohle, die noch ein bisschen mehr Profil hat von der Höhe. Also du hast ja hier von den 5 mm geredet. Wir reden dann bei dieser Sohle von 7, wobei einfach nur das Profil um 2 mm mehr wird. Aber alles, wo einfach, ich sag mal, externer Schutz nötig ist vor äußeren Einflüssen, da ist es natürlich vielleicht nicht schlecht, dass ich einen knöchelhohen Barfußschuh habe. Und weil wir das Thema Barfuß-Wanderschuh jetzt gerade ansprechen, wir planen ja, oder wir, was heißt planen, also es ist schon fix, mit der Barfußschule zusammen machen wir in dem ersten Juli-Wochenende ein Barfuß am Berg-Erlebnis-Wochenende.
Ach schön.
Wo wir quasi allen Interessierten, die kriegen unsere Barfußschuhe zum Testen, können aber auch mit anderen kommen. Also es ist nicht explizit jetzt Dogcammer-Thema. Wir werden dann im Chiemgau auf eine Hütte hochwandern. Da wird diese Wanderung im Endeffekt tatsächlich wie ein Erlebnis werden. Ja, wie ist es auch mal barfuß, ohne Barfußwanderschuh, Minimalschuh zu gehen? Wie ist es mit einem Barfußwanderschuh zu gehen? Wo muss ich vielleicht drauf achten? Gerade auch beim Bergabgehen. Was sind so die Themen? Und am Abend auf der Hütte, wer übernachten will, kann übernachten auf der Priener Hütte. Am Abend gibt es noch einen Vortrag vom Dr. Med Martin Weiß, der ein Fußexperte ist aus Rosenheim. Also wir versuchen das Thema schon ein bisschen zu sensibilisieren, weil eben viele Angst haben, boah, Barfußwanderschuh schnackel ich da nicht um. Also
ja.
knick ich nicht um. So.
Ja,
Und die Stabilität kommt ja durch den Fuß selber und nicht durch den Schuh. Das muss man ja ganz klar mit dem Ausrufezeichen versehen.
Das ist vielen leider ja nicht bewusst. Also ich denke, bei den Hörern hier ist das durchaus angekommen schon. Aber viele Menschen da draußen, die am Berg sind, die wundern sich schon oder sind halt auch noch viel unterwegs in dem, meiner Meinung nach, kann man es ruhig so sagen, Irrglauben, dass ein Wanderschuh einen einengen muss, fast wie so ein Skischuh, damit man sich nicht verletzt. Und gerade genau das eben durchaus das Problem sein kann. Auf die Idee kommen die eher selten. Aber ich habe das auch gesehen bei der Barfußschule beim Pelle zum Beispiel, dass ihr hattet ja von den Jungs Besuch, ihr hattet einen gemeinsamen Stand in der Messe in München, habe ich gesehen. Finde ich auch immer gut, wenn sich ein Hersteller noch Expertise aus dem Bereich irgendwo reinholt, die jetzt nicht direkt mit dem Schuhproduktion zu tun haben, sondern eher mit den umliegenden Themen, wie zum Beispiel das Thema Fußgesundheit, Gangentwicklung und solche Sachen. Das finde ich, macht auch das Thema sehr rund und passt auch zu euch als Marke sehr gut, finde ich.
Ich glaube, du triffst da den Nagel auf den Kopf, weil bei uns kommen im Endeffekt ja die Kunden an. Wir sind so eine Anlaufstelle. Die Kunden sagen, hey, ich habe hier Fußschmerzen aus den und den Gründen. Ich hatte die und die Verletzungen. Ich habe gehört, der Barfußschuh soll helfen. So.
Ja.
Und natürlich an der Stelle können wir sagen, ja, probier es aus. Wir können den Barfußschuh, sage ich mal, erklären. Aber wo unsere Kompetenz endet, ist einfach das Thema, wie kriegt jetzt dieser Kunde, diese Kundin wieder, wie wird die Fußschmerzen vielleicht los? Wie wird diese Situation, in der sie gerade steckt, mit den Füßen sozusagen, wie wird die besser? Und da sind wir raus. Ja. Wir sind keine Mediziner, wir sind keine Barfußcoaches, wir sind keine Physios, wir sind, platt gesagt, nur die Schuhhersteller.
Ja.
Aber wir wollen da eine Brücke schlagen und eben die Leute an die Hand nehmen und sagen, komm, hier, ja, wir haben vielleicht einen Kontakt, sei doch dabei. Und so entstand auch diese Idee mit dem Barfuß am Berg-Event.
Ja, super.
Dass man sich einfach zusammentut. Und ich glaube, das ist einfach auch wichtig. Es gibt leider, ich sehe es ja immer wieder, da wird halt einfach nur auf den Schuhverkauf geschaut als Hersteller. Was ja auch nicht unberechtigt ist. Ja, am Ende des Tages müssen wir unsere Mitarbeiter, die Produktionen auch alle zahlen.
Ja.
Aber uns spielt halt dann der Kunde, der den Schuh kauft, auch eine wichtige Rolle. Der muss einfach, am besten sehe ich den irgendwann im Berg und er sagt, Maximilian, geil, Berggehen macht mir wieder so viel Spaß, ich habe keine Knieschmerzen. Danke für den Tipp, dass du vielleicht zur Barfußschule noch mir die empfohlen hast. So,
also ich finde auch grundsätzlich, also finde ich, müsste die Verzahnung von Barfußschuhen, egal ob Hersteller oder Händler, und Leuten, die Kunden wieder an die Hand nehmen und sie ein bisschen nach vorne bringen im Know-how, auch im allgemeinen Know-how, wie gehe ich wieder richtig oder wie gehe ich wieder mit einem Barfußschuh. Das sollte wirklich viel öfter und viel mehr vorkommen, weil man muss nur gucken auf dem Gebraucht-Barfußschuhmarkt, wie viele fast neuwertige Barfußschuhe man überall zu kaufen kriegt, weil die Leute kaufen die und ändern nichts an ihrem Verhalten und wundern sich dann, dass es eben nicht funktioniert. Und da müsste man tatsächlich diese Verzahnung noch viel häufiger finden, weil dann wird das Thema Barfußschuh, glaube ich, auch noch mehr in den Köpfen der Menschen ankommen als gesund, weil viele Leute, die eben nicht die Möglichkeit haben, an die Hand genommen zu werden, die machen dann eben vielleicht auch mal schnell die Negativerfahrung, die du vorhin auch selber geschildert hast,
genau,
mit der Wade des Todes und Co. Ne? Also das ist richtig. Aber von daher.
Genau, du sagst es. Also es ist schon ein Punkt und man muss ja einfach sagen, aus unserer Sicht ist der Barfußschuh ein Trainingsgerät. So.
Ja.
Und wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe oder wenn ich mir ein neues Fahrrad kaufe oder wenn ich irgendeine Sportart gerade anfange, Skifahren lerne oder so, dann ist immer jemand da, der mir am Anfang sagt, du, pass doch mal auf das und das auf, Maximilian. Das ist extrem wichtig.
Ja.
Und ich finde, das passiert im Barfußschuh nicht. Weißt du, überall liegt eine Gebrauchsanweisung dabei, selbst wo ich dann drauf lesen kann, okay, ich muss mir den Sattel so und so einstellen, der Lenker wäre so und so gut, so funktioniert meine Bremse, so die Schaltung. Das gibt es ja beim Barfußschuh nicht. Und
nee, ich glaube,
genau deswegen passiert ja dieses Problem, das ich ja auch zu spüren bekommen habe. So, man denkt sich, Barfußschuh, da, und vielleicht ist wirklich dieser Begriff Barfußschuh ja da auch sehr trügerisch. Da steckt ja das Wort Schuh drin. So. Und jeder denkt natürlich, ja, den ziehe ich an wie normalen Schuh. Aber dass ich dann vielleicht mein Verhalten, mein Laufverhalten etwas anpassen muss, ja, das ist natürlich damit nicht, geht nicht einher. Weißt du, wie ich meine?
Ich finde tatsächlich gar nicht den Begriff Schuh, der da drin stört, sondern Barfuß. Weil es ist. Also es ist ja ein Werbebegriff, muss man ja so sagen, ne? Barfußschuh. Ich finde, der Begriff des Minimalschuhs, der sich ja leider nicht so richtig durchgesetzt hat, der finde ich viel besser, weil ich definiere, es ist einfacher herzuleiten. Ja? Bei Barfußschuh denken viele Leute, ja, den muss ich ohne Socken tragen oder der sieht halt aus wie ein Fuß oder solche Sachen, ja, wobei letzteres schon fast wieder richtig ist. Aber bei einem Minimalschuh leite ich das immer ein, wenn ich einen Vortrag halte. Es ist ein Schuh, der so minimal wie möglich in die Biologie des Menschen eingreift. Wenn man diese Herleitung hernimmt, wird einem schon viel klarer, was soll der Schuh, was macht der Schuh, und dann wird es auch meistens klarer, Moment mal, das heißt, wenn der das nicht mehr tut, hat es das Schuhwerk vorher vielleicht getan. Also muss ich auch was ändern, was changen in meiner Bewegung. Und deswegen eigentlich finde ich den Begriff Schuh gar nicht so schlecht. Der Begriff Barfuß ist dann das größere Problem in dem Fall.
Stimmt, hast recht, ja. Also es ist so ein bisschen irreführend einfach. Und genau, also deswegen finde ich es wichtig, da, wie du sagst, es müsste ein bisschen eine nähere Verzahnung rein. Und es war jetzt auch spannend, es kam ja jetzt von der Stefanie das Thema des Barfußschuhstandards raus. Weil was ich schon merke, und ich meine, wir machen es seit 2 Jahren, ich würde mich nicht als Experten bezeichnen. Ja, ich habe jetzt, dadurch, dass ich mir so selber beigebracht habe, wie man Schuhe macht, hatte ich schon einen steinigen Weg mit viel Learnings. Jetzt kennen wir uns sehr gut mit dem Thema Naturmaterialien aus. Aber wenn man so durchläuft, dann fragt man sich schon, warum steht jetzt an diesem Schuh, hängt dann ein Aushängeschild, Barfußschuh oder Minimalschuh? So, der erfüllt einfach ganz wesentliche Kriterien nicht. Ich finde, da ist natürlich ein Punkt da, diesen Barfußstandard. Aus Herstellersicht vielleicht ist es natürlich auch schwierig, wie messe ich jetzt irgendwelche Dämpfungen. Das kann ich natürlich alles noch irgendwie schon messen. Ja. Man kann die Stapelhöhe messen, so.
Ja. Um da mal ganz kurz, Entschuldigung, dass ich da einhake, ich muss mal kurz die Hörer mitnehmen, die vielleicht sich damit nicht beschäftigt haben. Ja, wir sprechen gerade von der Steffi von Freizehn, die für sich einen Shop-Standard definiert hat. Wann nimmt sie Schuhe in den Shop, wann nicht? Wann nennt sie Barfußschuhe, wann nennt sie Kompromiss? Wann nimmt sie sogar nochmal vom Barfußschuh ab? Kehrend Minimalschuh, weil sie differenziert das sogar nochmal. Wann ist es ein Barfußschuh, wann ist es nochmal ein Minimalschuh? Das ist für sie nochmal ein Step weniger. Da hat sie Standards für sich, für den Shop erstmal definiert und auch an ihre Händler, die sie beliefern, Hersteller, die sie beliefern, so ein bisschen rausgegeben und hat gesagt, nach dem Standard kaufen wir ein. Das ist das, was uns und für sie als Händler wichtig ist. Um den Standard geht es gerade, dieses Papier, was sie da auf den Markt geworfen hat, sage ich jetzt mal, damit die Hörer wissen, worum es geht.
Ja, genau, stimmt, danke. Ich hab da so vorgegrätscht.
Also,
danke.
Ja, alles gut.
Genau, also, genau, nee, also ich finde es super spannend und ich glaube, eben diese Verzahnung, die ja da auch angesprochen wird, muss da mehr her. Es muss ein Standard gegeben werden. Ich sehe es in manchen Punkten schon schwierig für die Hersteller, weil natürlich unterschiedliche Gummimischungen für Sohlen verwendet werden. Also es ist extrem schwer zu messen, welche Schorhärte haben jetzt diese unterschiedlichen Materialien. Da muss man sich natürlich auch irgendwie auf einen Standard einigen. Ja, bezweifle ich, dass da alle dabei sind und sagen, man macht das, weil es viele betrifft. auch viele unterschiedliche Produktionsländer, muss man ja sagen, ja.
Genau, ich glaube auch nicht, dass das von Steffi gemeint ist, dass sie einen Standard, nach dem jetzt alle Hersteller sich richten müssen und die Produktion umstellen müssen, sondern es geht eher so um so Bewertungsstandards. Ja, wenn der Schuh so produziert ist, dann ist der für uns, ich sage jetzt mal Kategorie 1 Barfußschuh, der ist Kategorie 2, Kategorie 3, so in die Richtung geht das. Und ich glaube, wenn wir über das Thema Dämpfung sprechen, dann sprechen wir vorrangig über extra eingearbeitete Dämpfelemente wie Gelkissen und solche Sachen. Also ich glaube, das ist ein Thema, glaube ich, für sich, und das werde ich mal vielleicht bei Gelegenheit mit der Steffi hier besprechen, weil wir wandern gerade sehr weit weg von euren Schuhen und ich möchte eigentlich gerne noch beim Schuh bleiben. Also, aber trotz alledem, um das vielleicht kurz zum Abschluss zu bringen, ja, also ich finde die Verzahnung aus Händlern, Herstellern und Experten, wo ich jetzt mal wirklich von Coaches bis über Physios bis Mediziner zusammenfasse, diese Verzahnung, das ist eigentlich optimal, und je mehr man da miteinander verzahnt, desto mehr erreicht man für den Kunden.
Ja, nee, gehen wir gerne genau zu dem Punkt zurück. Das hat sich jetzt so gerade ergeben, du hast recht, es wandert so ein bisschen ab.
Ja, alles gut. Also ich bring
zurück, welche Fragen darf ich denn noch zu unseren Schulen
beantworten? Ich wandere ja zu gerne in diesem Podcast auch gerne mal thematisch ein bisschen ab, aber das ist, also ich sag mal, das Thema aufzumachen, Barfußschuhstandard, da können wir mindestens 2 Folgen draus machen, und zwar nur wir beide wahrscheinlich schon alleine, und dann holst du noch mehr Leute da rein und dann bist du schnell bei 6 Folgen und hast immer noch nicht abschließend alles geklärt. Von daher, ich möchte euren Schuh oder über euer Sortiment noch ein bisschen sprechen. Wie gesagt, habe ich ja von dir den Terra Wool. Jetzt, wer auf die Seite guckt, als erstes sucht er die Wolle. Die Wolle ist in dem Fall drinnen. Ja, ihr habt ein Woll-Innenmaterial bei dem Terra Wool, eine Kork-Einlegesohle, und das Obermaterial ist kein Leder. Aber es fühlt sich an wie Leder, oder? Das ist der Leder. Aber es gibt ihn auch als veganes Leder irgendwie, ne?
Wir haben auch ein veganes Leder. So, ich meine, ja. Veganes Leder, kann man mal anfangen. Das ist einfach immer ein Kunstleder. Ja.
Ja, das ist wie vegetarisches Schnitzel. Es ist halt nicht das, was es ist.
Genau, richtig. Du sagst es.
Ja.
Und meiner Meinung nach ist natürlich ein Leder ein unglaublich schönes Material, auch ja, ein vielseitig einsetzbares Material. Es ist robust, es ist wasserabweisend. Also auch gerade für den Barfuß-Wanderschuh natürlich, aus meiner Sicht fast unverzichtbar, wenn man auf Naturmaterialien gehen will. Ja, man kann es natürlich durch synthetische Materialien eben wie Kunstleder ersetzen mit anderen Eigenschaften. Was natürlich Leder immer hat, immer so ein bisschen den faden Beigeschmack. Ja, wir brauchen nicht reden. Das ist am Endeffekt nicht wie bei der Wolle, wo das scharf geschoren wird und am Ende läuft es wieder auf die Weide raus und frisst weiter. So,
ja.
Das ist beim Leder nicht so. Was wir verwenden, ist eben nur Leder aus Europa. Und das ist immer ein Abfall aus der Fleischindustrie, muss man auch ganz klar sagen. Wir gerben, verarbeiten die Leder immer nach LWG-Standard, das ist die Leather Working Group, arbeiten da auch mit den Gerbereien in Portugal zusammen, um die Leder zu bekommen. So, also das ist so unsere Leder-Story. Wir wollen uns diesem Leder eben nicht ganz verwehren, weil wir es einfach als ein sehr schönes und auch sehr flexibles und gut einsetzbares Material sehen für unsere Schuhe.
Ja, also es zieht sich wirklich durch jedes Material bei euch durch, ne? Also ihr macht aus, in Anführungsstrichen, nicht böse gemeint, Müll, ein richtig tolles, hochwertiges Produkt. Der Weinkorken ist eigentlich Abfall. Die Wolle ist Nebenprodukt / Abfall gewesen. Auch das Leder ist / Nebenprodukt Abfall. Also ihr macht ein tolles, wirklich tolles, hochwertig produziertes Produkt, einen hochwertig produzierten Schuh, aus Materialien, die andere Leute wegwerfen wollen würden. Das finde ich grandios, muss ich einfach mal so sagen. Weil es ist halt, wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit, viele schreiben sich das auf die Fahne. Nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig. Aber das ist der Inbegriff von nachhaltig. Wenn ich Dinge nehme, die eigentlich für einen völlig oder eigentlich als Nebenprodukt anfallen von Dingen, die für einen anderen Zweck gedacht sind oder so. Das finde ich wirklich nachhaltig.
Ja, also ich glaube, das macht ja auch aus, weißt du, mittlerweile sagt jeder, wir machen nachhaltige Schuhe, so. Aber die Nachhaltigkeit hat ja ist ja nicht klar definiert, so.
Ja.
Also das ist ja genau das Problem, so, dass jeder, wenn die Verpackung recycelt ist, zu 50%, dann schreibt man da drauf nachhaltig, so.
Also ja, das und ihr denkt das ja sogar noch weiter, das Ding, ne? Das also nicht nur nachhaltig in der Ursprungsproduktion, sondern geht ja noch so weit, dass Teile eurer Schuhe auch wieder aufgearbeitet werden können, ne? Also wieder besohlt werden können, wenn sie, also das Obermaterial ist noch gut, also neue Sohle dran, auch aus dem Nachhaltigkeitsaspekt super.
Genau, also das. Da muss man fairerweise sagen, den Schuh, den du gerade testest, da ist die Wiederbesohlung einfach nicht möglich, aufgrund des Profils. Bei unseren anderen Barfußschuhen können wir die Schuhe nochmal neu besohlen. Da kommt dann unten eine 2 mm dünne Kreppsohle mit drauf. Mhm. Die hat so eine Kreppstruktur. Dadurch kriegt man vielleicht nochmal so ein Jahr an Leben mehr hin, aber natürlich verlängert es einfach den Lebenszyklus des Schuhs.
Ja.
Du sprichst schon ein Thema an, das jetzt aus Herstellersicht das uns sehr umtreibt, ja, weil, wie du sagst, wir schauen sehr stark, wo kriegen wir welche Materialien her. Wir haben ja auch alte Kletterseile, alte Skifälle, die wir recyceln, alte Brillenbänder,
ja,
die wir recyceln. Also es sind viele Materialien, da könnten wir jetzt wahrscheinlich nochmal Stunden füllen über unsere Upcycling-Materialien.
Ja, habe ich auch ganz vieles gesehen. Was habe ich denn vorhin noch gesehen? Tatsächlich beim Drübergucken irgendwelche alten Gurte.
Nicht, aber
Gurte.
Wir haben zum Beispiel von Scott, der Marke Scott, diese Skibrillenbänder, die in der Produktion als Leftover anfallen. Da machen wir so Barfußschlappen draus zum Beispiel.
Das
sind so ein paar Ideen, wo halt wirklich, wie du sagst, keiner hat irgendwie eine Verwendung und wir machen den Schuh draus. So.
Ja, genau.
Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, ist so schon das Thema dieser Kreislaufgedanke. Und da muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, wenn ich diesen Kreislaufgedanken wirklich vollumfänglich verfolgen will oder den auch erfüllen will, dann hätte ich nicht Schuhe machen dürfen. Weil was man, ja, es ist so, du lachst jetzt, aber der Schuh hat einen großen Nachteil. Wenn ich jetzt ein Baumwoll-T-Shirt nehme, dann habe ich ein T-Shirt, ein Monomaterial, 100% Baumwolle. Das haue ich in den Schredder rein, das wird geschreddert, das kann ich wiederverwenden. Jetzt habe ich ja beim Schuh, wie viele Teile hat der Barfußwanderschuh, den du hast? Was glaubst du?
Lass mich überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mindestens auf 10, wenn ich schon mal so grob drüber fliege.
Also allein bei dem Schuh sind wir ja schon bei über 80 Teilen.
Boah, 80?
Du siehst ja auch einige Sachen nicht. Du siehst ja dann, du siehst ja die Dämpfung, den Schaum in der Zunge nicht. Du siehst, also weißt du, es sind ja wirklich viele kleine Teile. So,
ja,
die Näherin, vielleicht das kürze ich ab, aber die Näherin näht nur für so einen Schaft eine gute halbe Stunde pro Paar.
Okay,
da näht die ganzen Teile zusammen. Und jetzt sind wir genau an dem Knackpunkt, wenn natürlich alles vernäht, verklebt wird, du kannst nichts mehr trennen. Und das ist eigentlich das Schade, dieses, was am Schuh so schwierig ist, dass man den Kreislaufgedanken hinbekommt. Ja?
Finde ich übrigens auch gut von der Herstellung her, ne? Thema hochwertig, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Der ist verklebt und vernäht an der Sohle. Auch das findet man sehr selten noch, dass er komplett auch vernäht ist. Ist ja auch leider oftmals der Fall, dass das Barfußschuh auch zugunsten der Flexibilität dann nur geklebt werden und dann leider auch oftmals dann der Kleber irgendwann sich verabschiedet. Also das ist ja beides ist hervorragend.
Weil du was angesprochen hast, wegen der Flexibilität, tatsächlich ist es ein Trugschluss, weil wenn du klebst, dann werden die Materialien ja fest miteinander verbunden. Das heißt, die haben keine Flexibilität mehr an sich, sondern wenn du nähst, dann hat das Material eine Flexibilität.
Okay.
Kurzes Gegenbeispiel, du hast einen Parkettboden zu Hause, dann sind es ja meistens so 3 Schichten, die werden kreuzverleimt, also die Holzstrukturen gegeneinander, damit der nicht irgendwann an deiner Wand ansteht und du dich wunderst, warum die Couch jetzt im Raum einen Meter gehoben hat, so ungefähr, übertrieben gesagt. Ist es natürlich so, wenn du Materialien verklebst, die sperren sich und dehnen sich nicht mehr so schön. Wenn du Materialien vernähst, dann ist immer noch ein bisschen Luft da, um sich zu bewegen. So.
Ja.
Aber das ist auch so ein Side-Fact, weil du das Thema angesprochen hast und ich das immer wieder höre. Und ich sehe das, wenn du vernähst, hast du mehr Flexibilität wie mit der Verklebung.
Ja, okay. Also tatsächlich habe ich das ganz oft schon gehört, dass ja, wenn wir das jetzt vernähen würden, dann wäre es nicht mehr so flexibel. Spannend tatsächlich. Aber das ist wieder, deswegen freue ich mich immer, wenn ich mit Herstellern direkt sprechen kann. Man lernt dann immer wieder was dazu. Das ist sehr schön. Ja, also ich sag mal, den Schuh, den ich hier habe, ich habe ihn bisher noch nicht bei Wanderung tragen können, weil ich, wie gesagt, nicht so viele Berge hier habe. Aber ich liebe ihn total. Ich finde ihn stylisch, ich finde ihn flexibel, bequem. Ich habe ihn auch mal barfuß getragen, komplett barfuß. Viele Leute fragen immer, ich trage einen Barfußschuh am liebsten barfuß. Wie sieht es denn aus? Ich fand ihn barfuß sehr angenehm, wenn auch teilweise zu warm für mich persönlich. Ich bin aber auch eher so der Typ Heißfüßer. Deswegen habe ich ihn gerne mit Socken getragen. Aber es ginge auch, ohne dass man jetzt groß zum Schweißfüßer wird oder unangenehme Gerüche produziert, meiner Meinung nach. Zumindest hatte ich das Problem nicht, als ich ihn längere Zeit barfuß getragen habe. Wie gesagt, auch barfuß super angenehm durch die Merino-Wolle von innen, durch die Kork-Auflage. Ich bin einfach begeistert von dem Schuh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich denke, ich werde mir bei Zeiten mal irgendwie so einen kompletten Wollschuh trotzdem noch von euch gönnen, weil ich habe schon zum Beispiel mit dem Chelsea Boot aus Wolle geliebäugelt anfänglich, weil mich dieses Wollmaterial total reizt, mal zu testen von euch, wenn es wirklich der gesamte Schuh aus Wolle ist. Ich habe die Videos von euch gesehen, wie ihr da Wasser drüber laufen lassen und das Wasser ist so runtergeperlt. Ich fand es total toll und habe gedacht, boah, das ist ein Material, das muss man mal einfach ausprobiert haben. Das werde ich mir ganz sicher mal gönnen, bin ich von überzeugt.
Ja, sag Bescheid. Genau.
Mache ich gerne.
Es ist wirklich so, die Wolle ist meiner Meinung nach schon ein sehr unterschätztes Material.
Ja.
Aber es muss auch noch in die Köpfe rein, dass Wolle einfach so robust ist. Ja.
Ja.
Und ich sage immer, ich bringe eigentlich immer das Beispiel, wenn mich die Kunden fragen, ja, wie ist es denn Wolle mit Temperatur, Wolle mit Wasser, Wolle mit Haltbarkeit, sage ich, und das Schaf steht 24/7 das ganze Jahr über auf der Alm oder auf der Weide draußen. Das schwitzt nicht, das friert nicht, das steht auch im Regen draußen. Also dann, allein wenn man dieses Bild vor Augen hat, sieht man ja schon, was der Schuh an Eigenschaften sozusagen mit sich bringt. Ja,
ja. Also, und ich finde auch, obwohl sie jetzt eben aus Wolle sind, sehen sie nicht nach irgendeinem Ökolatschen aus, sondern sind verdammt stylisch in Wolle. Mein persönlicher Eindruck. Also gerade so ein Chelsea-Boot in Wolle hat mal richtig was. Also das habe ich vorher noch nie gesehen. Finde ich total cool. Hat auf jeden Fall was für die Optik. Werde ich vielleicht meiner Frau für den Winter andrehen auch. Meine Frau liebt Chelsea-Boots. Hat gerade erst wieder ein neues Paar Barfuß-Chelsea-Boots von einer anderen Marke natürlich gekriegt. Aber zum nächsten Herbst werde ich ihr dann vielleicht so ein Chelsea-Boot aus kompletter Wolle von euch gönnen, damit sie keine kalten Füße mehr kriegt. Also ja. Tolle, tolle Schuhe. Ich finde sowieso, ihr seid ihr eigentlich direkt eingestiegen mit Erwachsenen- und Kinderschuhe? Oder was war zuerst da? Oder habt ihr gesagt von vornherein, wir machen für beides?
Wir haben erstmal die Erwachsenen gemacht, wir haben auch die Kinder mitgemacht. Was man sagen muss, bei den Kindern ist die Hemmnis noch ein bisschen größer, weil da die Eltern, ich meine, ihr habt selber zwei Töchter zu Hause, da ist immer so das Thema, der Schuh muss wasserdicht sein und der muss extrem robust sein und wie ist es jetzt mit Sand und Dreck und keine Ahnung was. Und da, glaube ich, dauert es noch ein bisschen, bis die Wolle mehr akzeptiert wird. Also so der Wollwalkanzug, den sieht man ja eigentlich schon sehr oft am Spielplatz und so unterwegs. Die Wollschuhe noch nicht so. Das Feedback von den Kunden, Kundinnen, die jetzt den Wollkinderschuh schon haben, ist extrem gut. Die sagen, hey, mein Kind ist so happy, das hat ein super angenehmes Fußklima. Also ich denke mir immer so, gerade die Eltern fragen immer, hey, ich möchte meinem Kind nur natürliche Sachen anziehen. Ja, dann zieht ihnen den Wollschuh an. So.
Ja.
Also was Besseres kannst du nicht machen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr, sehr positiv gestimmt, dass das auf jeden Fall was wird. Wie gesagt, ich finde die Wollschuhe super, sie sehen klasse aus. Überhaupt, eure Schuhe sehen schön aus. Ihr habt auch gerade für die Damenwelt ein bisschen was mit designerischem Spiel drin. Also wie heißt das? Flower und Olive, die so ein bisschen florales Muster dann mitbringen, ein bisschen weiblich gestaltet, finde ich auch wunderschön. Also ihr habt quasi so ein bisschen für jeden Geschmack, vom Raubein bis zum dezent zarten Floralen für die Frau, bis hin zum ja, kleine Herzchen, glaube ich, waren auf dem einen Kinderschuh so drauf. Also ihr nehmt da für jeden so ein bisschen was in den Shop rein, finde ich wirklich cool. Eins muss ich kurz offen ansprechen: Ich finde einen Flipflop irritierend auf einer Barfußschuhseite zu finden, weil das passt für mich nicht zusammen. Das liegt aber an meiner Definition von Barfußschuh. Ein Flipflop ist kein Barfußschuh und trotzdem ist er direkt bei euch auf der Seite, wenn ich Barfußschuh anklicke. Aber das ist persönliches Geschmäckle. Trotz alledem, und weil wir sind schon bei über einer Stunde und wir haben uns reichlich verquatscht, aber wundertolle Themen, fand ich. Finde ich, habt ihr ein tolles Sortiment, vor allem auch ein schönes rundes Sortiment, und selbst für die Leute, die jetzt mit Barfußschuhen noch nichts anfangen können, habt ihr ein tolles Sortiment, das diese von konventionellen Schuhen, die das Naturthema aufgreift, also die Materialien aufgreifen, sodass ihr eine sehr hybride Marke seid für konventionelle Schuhe, für konventionelle Anwendungen, für Barfußschuhträger, für Kind und Erwachsene. Das Gesamtkonzept mit diesen Naturmaterialien finde ich einfach total stimmig. Dann eben das Gesamtkonzept mit der Verzahnung, die wir angesprochen haben. Alles in allem eine Marke, die man nur empfehlen kann. Und trotz alledem fand ich schon fast wieder schade, dass ich euch so spät erst wahrgenommen habe. Und ich hoffe, dass ich hier euch ein bisschen helfen kann, dass ihr noch mehr wahrgenommen werdet, weil ihr habt es mit dem Thema und der Ausrichtung, die ihr habt, auf jeden Fall verdient.
Ja, danke für die Worte und freut mich, dass ich da sein durfte. Vielleicht klappt es ja mal wieder. Du siehst,
Sehr gern.
ich hab viel Redepotenzial oder Bedarf, nicht Potenzial, viel Redebedarf,
Ja.
was das Thema angeht. Da können wir sicher noch was draus machen. Na, vielen
Ja.
Dank
Du bist
und
jederzeit herzlich eingeladen. Also von daher. Aber bevor du jetzt schon in die Verabschiedung kommst oder so, ne? Also ich lasse dich noch nicht so ganz
ach
vom
so, du
Haken.
hast noch Fragen. Ja, okay, ich bin noch bereit.
Zwei Dinge habe ich immer. Die kommen nämlich zum Ende immer. So, ich kenne mich ja bei euch nur bedingt aus, sodass meine erste Frage an dich ist: Haben wir was vergessen, was wir ganz dringend, oder du zumindest ganz dringend, noch über Doc Hammer sagen möchtest?
Ganz ehrlich, ich glaube, wir haben extrem viele Themen angerissen, abgerissen, umgerissen. So spontan würde ich jetzt sagen, nein.
Das ist schön. Wir werden Themen finden, das verspreche ich dir. Und dann treffen wir uns zu einer zweiten Folge und sprechen die Themen gezielt an. Versprochen. Machen wir es? Machen wir so.
Danke.
Gut. Dann kommt die
Zweite Frage.
zweite. So, zweite Frage nicht, sondern ich entlasse meine Gäste immer erst dann, wenn sie nochmal einen Moment für sich hatten. Das heißt, dir gebühren, bevor ich jetzt verabschiede und einen Ausblick gebe auf die nächsten Folgen, die letzten Worte dieser Folge. Du kannst sagen, was du willst, von Grüßen an die Mutti bis zu den Worten des Konfuzius, völlig egal, ganz und gar deine Plattform, deine Zeit. Bitteschön.
Danke. So spontan würde ich sagen, falls ihr Weinkorken im Keller habt, die ihr nicht loswerdet oder keine Verwendung findet, schickt sie zu Dorkhammer. Wir können sie auf jeden Fall verarbeiten. Wir freuen uns wirklich über jeden Fußabdruck, den wir gemeinsam hinterlassen mit euch. Und behaltet uns gerne im Hinterkopf, alles, was so Naturmaterialien, Upcycling-Materialien angeht. Wenn euch da was über den Weg läuft, wo ihr denkt, Zifix, das regt mich schon immer auf, dass sowas weggeschmissen wird, kommt zu uns. Wir haben da echt ein offenes Ohr und auch Bock drauf, diese Materialien wieder zu verarbeiten. Also in diesem Sinne, denkt an euren Fußabdruck.
Mega gut, nehmen wir so mit. Und für euch, liebe Leute da draußen, wenn ihr mehr über Doc Hammer haben wollt oder erfahren wollt oder sie kaufen wollt, ich verlinke euch natürlich alles in den Shownotes, im Podcatcher eurer Wahl, werdet ihr also da alles zu finden. Und natürlich bei Social Media werdet ihr auch alles von mir bekommen, um Doc Hammer zu finden. Wir hören uns hier wieder am 1. April. Und ja, ich habe einiges in der Mache. Ich habe aktuell da Lambs. Ich habe aktuell da Kjavik. Das wird wahrscheinlich dann am 1. April der nächste Schuh. Ich habe da den neuen Laufschuh von Bellep. Ich habe im Angebot Martin Natur. Und mal gucken, there's more to come. Ich habe noch das eine oder andere Thema. Ich spreche zum Beispiel mit Patrick aus der Gehwerkstatt, möchte ich noch eine Folge machen, wo wir nochmal das Thema Einlagen ein bisschen näher beleuchten, was da auch gerne mal an Schwachsinn auf der Welt so existent ist. Und ja, vielleicht hören wir Maximilian irgendwann wieder über 3000 Themen, die wir noch nicht besprochen haben und trotzdem uns nochmal drüber unterhalten können. Und mal sehen, wer alles noch kommt. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie immer ein Abo dalassen. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann gerne die 5-Sterne-Bewertung. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, eine schöne Osterzeit und bis dahin, tschüss.
Servus.
Ich freue mich, wenn euch auch diese Folge gefallen hat. Wenn dem so ist, bitte hinterlasst mir doch gerne einen kleinen Kommentar oder zumindest eine 5-Sterne-Bewertung in eurem Podcatcher der Wahl. Mittlerweile ist das ja fast überall möglich. Wenn ihr mehr Informationen zu mir oder meiner Arbeit haben möchtet, unter www.barfußimpod.de findet ihr meine Webseite, wo ihr auch alle Informationen über Vorträge, Mitarbeiterschulungen und Workshops finden könnt. Und nun hört ihr wie gewohnt noch einmal das ganze Lied aus dem Vorspann von der lieben Carla, Barfuß.
Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen, für das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf, die Schuhe aus, ich hab die Teile weggeworfen. Bin frei, ich lasse los, fühl mich wie neugeboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühle mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Steh fest, ich spüre jede Pore meiner Haut und alle Last fällt ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß. Ich bin ein Kontrollfreak, ich fand's immer schwer loszulassen. Ich hab wirklich lang gebraucht und ja, ich will mich einfach nehmen, er verpassen. Meine Abdruckstellen, guck wie schnell sie doch verblassen. Ich bin eins und wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher, ich bin hier. Ich will mehr, ich fühle mich gut, nichts kneift mehr, alles passt. Steh fest, spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hüllen ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Ich sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.